geglaubt.
Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das, was uns wichtig bleibt.
RevLab.
Herzlich willkommen, ihr Lieben, einmal mehr zu Ausgeglaubt. Das letzte Mal in diesem Jahr. Stefan, hallo.
Ja, hi Manu. Und seit langem mal wieder fast eine Live-Folge. Also es ist schon fast Radio ausgeglaubt, was es hier zu hören gibt. Wir nehmen wirklich kurz vor Veröffentlichung auf, mitten in der Woche vor Weihnachten.
Ja, genau. Und wir haben ja letztes Jahr schon eine Weihnachtsfolge gemacht, die so ein bisschen persönlicher ausgefallen ist. Das wird jetzt voraussichtlich auch der Fall sein. Bist du denn in Weihnachtsstimmung so richtig? So?
Ja, also mehr als in anderen Jahren. Ich hatte eigentlich gar keinen so wirklich schlimmen Dezember dieses Jahr. Manchmal ist doch der Dezember sowas wie eine zusammengeraffte Zeit, weil so viel los ist, dass man überhaupt nicht mehr wahrnimmt, dass die Tage und Wochen dahingehen und plötzlich sitzt man am Christbaum. Das ist dieses Jahr bei mir nicht so.
Schön.
Ich habe irgendwie das Gefühl, alle setzen voraus, der Dezember ist so stressig, wir machen die Sitzungen lieber schon im November oder erst wieder im Januar. Und der Dezember ist dieses Jahr gar nicht so stressig.
Ach so.
Und bei dir?
Ja, eben. Also wie ich dir auch schon in zu verschiedenen Gelegenheiten geklagt habe, ist es bei mir wirklich zu einer enormen Verdichtung der Aufgaben gekommen. Also ich habe echt jetzt, also November war eine wirkliche Grenzerfahrung und Dezember war auch nicht viel besser. Also ich bin definitiv reif für die Ferien und auch, oder was heißt auch, ich bin nicht wirklich in Weihnachtsstimmung gekommen bisher. Ich kenne das aber auch aus früheren Zeiten. Ich habe ja als Pastor, war das besonders paradox, weil man einerseits die ganze Zeit Weihnachtsveranstaltungen hatte. Man hat Adventsgottesdienste, man hat sich eingestimmt auf die Weihnachtscelebrations, die wir da gefeiert haben. Ein riesen Tamtam. Also alles war auf Weihnachten getrimmt und gleichzeitig hatte man einen derartigen Stress, dass man eigentlich persönlich gar keine adventliche Stimmung gespürt hat. So, das war immer besonders paradox dann.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und es soll ja nicht nur Pastoren und Pfarrerinnen so gehen. Ein Ratsmitglied hat letzte Woche im Rat eine kleine Kurzandacht gehalten und hat darauf hingewiesen, dass für viele die Weihnachtszeit überhaupt nicht einfach nur eine schöne, fröhliche, warme Zeit ist, sondern auch eine Zeit der Krise sein kann. Menschen, die zum Beispiel jetzt gar nicht voller Vorfreude darauf blicken, dass sie ihre Familie dann treffen werden. Menschen, die im Beruf total überlastet sind und daneben noch das ganze Weihnachtstamtam zu organisieren haben. Menschen, die jemanden verloren haben und ein erstes Weihnachten ohne diese Person feiern. Also ich glaube schon, Weihnachten ist ambivalenter als jetzt nur ein Fest der Freude und des Lachens.
Ja, absolut. Also und man hat auch das Gefühl, dass für manche dann eben diese Erwartung der Weihnachtsstimmung und diese Erwartung der Weihnachtsfreude und des Weihnachtsfriedens und so dann fast noch verstärkend wirkt im Blick auf die so andere Lebensrealität, in der man sich vielleicht befindet. Weißt du, dass man so, alles ist so getrimmt auf irgendwie Liebe, Freude und Eierkuchen und man selbst eben erinnert sich an, also ich habe jetzt gerade verschiedene Leute in meinem nächsten Umfeld, die Menschen auch verloren haben oder in denen sich auch dramatische Veränderungen im Leben abgespielt haben. Und da guckt man dann unausweichlich auf die letzte Weihnacht zurück, als der Partner noch mit dabei war oder die Partnerin oder als irgendwie der jemand noch nicht so krank war, wie er jetzt ist. Also das hat man dann so zugespitzt vor Augen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und Einsamkeit ist auch ein Riesenproblem für viele, die jetzt nicht. Also weißt du, alles geht ja so zurück in die Ich merke das extrem in der Nachbarschaft, wie man sich zurückzieht, wenn die Tage kürzer werden. Im Sommer, da triffst du alle Leute.
Ist man draußen.
Und ein Hallihallo und über die Terrasse wird da angestoßen am Feierabend und da ein Sommerfest und da spielen Kinder und weiß ich was. Und jetzt werden die Tage so kurz und man sieht die Nachbarn nicht mehr und irgendwie hat das Gefühl, den habe ich schon Monate nicht mehr gesehen. Ja. Gute Freunde von uns gerade in der Nachbarschaft, die habe ich jetzt bei einem Advents-Apero bin ich kurz vorbeigerauscht, um Hallo zu sagen. Da habe ich die gesehen und die hatten dann Corona und haben da mit der Maske sind die da so aus sicherer Distanz, haben die uns dann so zugewinkt. Ich habe das alles nicht mitgekriegt, weil man die Leute gar nicht mehr sieht, weißt du?
Genau. Und ich glaube, das nimmt auch einen Punkt eigentlich nochmal auf, der auch in dieser Andacht dann vorgekommen ist. Wir sind schon so richtig verplante Weihnachtsmenschen geworden, oder? Also man hat irgendwie auch das Gefühl, man muss Weihnachten richtig feiern. Und wir brauchen diese 4 Kerzen auf dem Adventskranz. Und wer besorgt die eigentlich? Und haben wir Karten geschrieben für alle? Und haben wir die Nachbarn besucht und etc., oder? Also haben wir die Geschenke? Es ist eine ganze Logistik. Und eigentlich das erste Weihnachten, wenn man so will, war ja ein total improvisiertes Weihnachten in dieser Weihnachtsgeschichte. Da hat eigentlich gar nichts darauf hingedeutet, dass irgendetwas davon schön werden könnte. Ja. Das war ein Weihnachten unter sehr prekären Umständen. Aber sogar wenn man es jetzt mal von dieser rein christlichen Geschichte löst, ist ja schon die Intuition, dass wir in einer Zeit sind, in der es dunkel ist, in der es kalt ist. Und wir feiern ein Fest, das uns daran erinnert, dass das Licht wiederkommt, dass es eben wieder wärmer wird, dass wir uns wieder draußen treffen können, auch spontan. Und vielleicht müssen wir etwas mehr von dieser Lockerheit zurückkriegen und sagen, ja, es ist gerade dunkel, es ist gerade kalt, aber am Abend, am 24., da machen wir ein richtig lustiges Fest und schauen mal, wie das läuft. Aber das ist natürlich schwierig. Das ist viel, viel schwieriger, als das jetzt klingt.
Ja, das glaube ich auch. Das ist, weil einerseits bei manchen, die alleine sind über die Weihnachtstage irgendwo sich diese Gemeinschaft dann nicht so schön einstellt und bei anderen ist es sehr spannungsvoll. Ich denke jetzt, ich denke auch an meine Familie. Wir sind uns eigentlich sehr nahe, aber mein Vater hat seit 1-2 Jahren zunehmende auch Demenzerscheinungen und ist jetzt seit 6 Wochen oder 7 Wochen eigentlich immer wieder im Spital in der Reha gewesen, weil er einen kleinen Hirnschlag hatte mit halbseitiger Lähmung und so. Und da ist jetzt auch, der ist im Moment im Spital und wir wissen noch gar nicht, ob er zu Hause sein wird an Weihnachten, ob wir ihn dann wieder, wie letztes Jahr mussten wir das auch schon, ihn im Spital abholen und dann mit Rollstuhl für 2-3 Stunden für eine Weihnachtsfeier in der Familie holen und dann wieder bringen und so. Wir wissen das alles noch nicht und das sind so auch Unsicherheiten und natürlich auch logistische, organisatorische Geschichten, die man dann wälzt und die jetzt so diese Unbeschwertheit nicht unbedingt aufkommen lassen, gell?
Du hast ja auch einen Facebook-Post dazu gemacht.
Ja.
Glaub so von einer guten Woche oder so war das, wo du auch geschrieben hast, dass du es in dieser ganzen Zeit eigentlich jetzt erst zum zweiten Mal geschafft hast, ihn zu besuchen. Ja. Ist das etwas, wo du auch ein schlechtes Gewissen hast?
Ja, das hat dich dann wirklich auch. Also das muss ich sagen, das hat mir einfach sehr zu denken gegeben. Ich habe ihn da besucht im Spital und er war so dankbar, dass ich gekommen bin und so, wie soll ich sagen, auch berührt von meinem Besuch und hat mir auch am Telefon immer wieder gesagt, wie sehr er mich vermisst und wie, weißt du, das ist eine Lebensphase, in der ich glaube, da wird wirklich so die Kernfamilie so entscheidend wichtig. Er hat eigentlich sich nach all seinen Kindern und seiner Frau, meiner Mutter enorm gesehnt, sobald er wieder alleine war und es hat mich schon beschäftigt, dass ich jetzt in der Zeit nur zweimal geschafft habe, ihn zu besuchen, weil ich einfach einen verdammten Stress hatte die letzten 2 Monate oder 1,5 Monate und teilweise auch kräftemäßig. Weißt du, ich habe dann schon mal einen Sonntag frei gehabt oder so mit Familie und so und hätte mich da auch ausklinken können, aber manchmal war ich jetzt wirklich die letzten Wochen eben so schlimm, ich will mich nicht beklagen, so schlimm ist es sonst nicht und war es auch schon lange nicht mehr. Aber ich habe die letzten Wochen wirklich gedacht, ich habe auch die Kraft gar nicht, jetzt noch durch die halbe Schweiz zu fahren. Er war natürlich ganz woanders untergebracht, im Spital und in der Reha. Das wäre mindestens ein Halbtages- oder Tagesausflug gewesen, ihn zu besuchen. Und da hatte ich dann teilweise am Sonntag die Kraft für gar nicht mehr, weil ich am Montagmorgen dann wieder im Zug sitze und die nächsten Aufgaben auf mich warten, so. Ja.
Und ich finde das Verrückte in diesen Zeiten, wo sich das Leben so verdichtet, ist, dass wir manchmal dann gar nicht mehr die Prioritäten setzen, die wir eigentlich setzen möchten.
Ja. Also,
ja. Natürlich wirst du aus einer Perspektive mit etwas zeitlichem Abstand sagen, das war alles nicht so wichtig, was ich gemacht habe. Besser, ich hätte meinen Vater besucht.
Ja.
Und das geht uns ja in ganz vielen Themen so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Zeit zurückdenke, wo meine Kinder ganz klein waren, da habe ich das viel zu wenig wertgeschätzt. Und jetzt, wo sie so groß sind, denke ich, ich habe zu viel verpasst. Ich hätte mehr mitkriegen sollen. Ich habe da vielleicht nicht immer die richtigen Prioritäten gesetzt. Und ich glaube, das ist so was diese anstrengenden und dichten Zeiten dann wirklich anstrengend und schwer macht, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Captains auf dem eigenen Boot sind, die eine Richtung vorgeben, sondern dass wir da plötzlich auf einem Floß sitzen und uns wie getrieben fühlen durch alles hindurch, ohne dass wir immer sagen können, ja, aber diese essentiellen Dinge, an denen habe ich festgehalten. Also mindestens mir geht das so, wenn ich wirklich Land unter habe.
Ja, ja. Also, und das geht mir aber genau gleich. Das sind die schlimmsten Zeiten, in denen ich mich von einem Programm oder noch schlimmer von einem System quasi kontrolliert fühle und keinen Ausweg sehe und das Gefühl habe, ich habe so diese Selbstwirksamkeit verloren, weißt du, so diese, im Moment zumindest komme ich jetzt da nicht raus, da muss ich jetzt einfach Augen zu und durch und ich kann das ja auch, ich kann über eine gewisse Zeit hinweg dann eine enorme Leistung und Belastbarkeit abrufen, aber das geht auf Kosten natürlich der eigenen irgendwie Ausgewogenheit und psychischen Gesundheit auch. Und jetzt in dem Fall habe ich gemerkt, wie sehr das auch auf Kosten der Beziehung oder des Kontaktes zu meinen Eltern ging. Und das hat mich schon, also ich muss dir sagen, ich bin noch nie so nachdenklich geworden in einer Adventszeit und so entschlossen, im neuen Jahr etwas zu ändern, wie in diesem Jahr, weil ich einfach auf dem Heimweg vom Spital gedacht habe, ja meine Fresse, ist das Leben, das ich führen möchte, indem ich in fast 2 Monaten nur 2-mal es schaffe, meinen Vater im Spital zu besuchen. Und es ist mir dann schon fast vorgekommen, als hätte ich mich irgendwie in einem Gleichnis von Jesus verloren, wo er quasi so erzählt, ja, die waren alle zu beschäftigt und alle hatten zu viel zu tun und alle haben irgendwie abgewunken und nee, jetzt nicht und so. Oder der barmherzige Samariter, wo die Leute dann noch mit geistlichen Gründen und Verpflichtungen von der Barmherzigkeit am nächsten absehen und so. Und ich habe mich da plötzlich irgendwie verfangen gefühlt in einem solchen Gleichnis und gedacht, scheiße, da könnte man jetzt quasi eine moderne Adaption vornehmen mit meinem Leben. Und das wollte ich einfach irgendwie nicht, weißt du?
Ja, das ist ja eigentlich jetzt aus einer nicht betroffenen Perspektive gesehen, ist es ja auch ein riesiges Geschenk, oder? Weil normalerweise werden uns solche Dinge klar, wenn Menschen sterben. Ja. Also wenn sie unwiederbringlich weg sind, sage ich jetzt mal, dann wird uns klar, oh, das habe ich verpasst und darum wäre es doch gegangen und das war wirklich wichtig. Eigentlich ja wunderbar auch und eine Chance, wenn man es vorher merkt. Ich habe ja mitgekriegt, dass du in einer wirklich dichten und für dich auch schwierigen Zeit bist. Wir haben da ja auch drüber gesprochen und haben ja sogar drüber gesprochen, ob wir diesen Podcast ausgeglaubt überhaupt noch weitermachen wollen.
Ja.
Oder ob das vielleicht etwas ist, wo wir sagen könnten, ja, da könnte auch Luft entstehen, wenn das mal wegfällt. Wir müssen vielleicht sagen, als wir diesen Podcast angefangen hatten, damals, ich glaube, das war 2019 im Dezember, also eigentlich vor 5 Jahren, stimmt das? Ja, vor 5 Jahren.
Ja, ungefähr, ja.
Fast. Da hatten wir ja zusammen das Büro geteilt, es gab noch kein Corona und wir waren mindestens 4 Tage die Woche zusammen in Zürich und konnten eigentlich relativ spontan entscheiden, wann wir aufnehmen, weil wir waren einfach da vor Ort. Und jetzt bin ich seit gut 2 Jahren nicht mehr in Zürich am Arbeiten. Das heißt auch, du nimmst eigentlich ständig diese Wegstrecke nach Bern auf dich, damit wir hier im Podcaststudio zusammen aufnehmen können. Und das ist sehr belastend, da geht sehr viel Zeit drauf und das hat dann schon auch dazu geführt, dass wir gesagt haben, ja, wollen wir das wirklich noch weitermachen? Ist das sinnvoll?
Ja, da haben wir jetzt sehr ernsthaft dran rumstudiert, aber schon auch, muss ich sagen, halt aus einer prekären Situation heraus, dass ich gemerkt habe, kräftemäßig bin ich jetzt wirklich an den Anschlag gekommen und habe da mit dir auch einfach über Möglichkeiten diskutiert, etwas mehr Luft zum Atmen zu kriegen. Und genau, und da sind wir auf diese Idee gekommen. Wir sind aber, um jetzt die HörerInnen nicht allzu sehr auf die Folter zu spannen, wir sind dann nicht zum Schluss gekommen, dass wir diesen Podcast...
Dass wir den Podcast einstellen. Ich mache ihn jetzt einfach nicht mehr mit Manu. Aber sonst geht eigentlich alles weiter. Wir erscheinen jetzt sogar 2-mal die Woche.
Ja, genau.
Genau.
Da bin ich ja gespannt, wen du dafür gewinnen konntest, Stefan.
Seid also alle gespannt, das geht dann Mitte Januar los.
Ja, genau.
2-mal wöchentlich, 2 Stunden erscheint.
Ja, gut, ich gehöre dann zu den regelmäßigen Hörern und werde dann haufenweise kritische Kommentare absetzen.
Nein, also das ist jetzt alles Blödsinn, aber was wirklich stimmt, ist, dass wir uns darüber unterhalten haben, ob das noch geht, dass wir das weiterführen wollen und wie wir das machen können. Und das hat uns eigentlich zu einer wirklich tollen Diskussion auch mal darüber geführt, was uns eigentlich an diesem Podcast wichtig ist. Weil es ist ja schon so, das eine ist die Zeit, die man aufwendet für ein Projekt oder für etwas, was man macht. Und das andere ist die Energie, die einem ein Projekt auch wieder zurückgeben kann und der Spaß, der sich damit verbindet. Und bei uns kann man schon so sagen, das war eigentlich, also natürlich der Podcast läuft gut und ich finde auch immer noch, das ist ein wichtiges Thema. Angefangen haben wir ja mal so mit der Idee, dass ausgeglaubt ein Nischenprodukt ist. Das hat sich ja ganz toll entwickelt. Aber es war schon auch damals vor 2 Jahren so die Idee, also wenn wir jetzt nicht mehr zusammenarbeiten, dann haben wir wenigstens diesen Podcast noch, so dass wir unsere Freundschaft irgendwie auch regelmäßig pflegen können im Umfeld dieser Aufnahmen, oder? Und das ist aber in der letzten Zeit dann auch immer mehr zu einer sehr, sehr stressigen Situation gekommen. Also so, dass wir irgendwie nach Aufnahmedaten gesucht haben und dann gemerkt haben, ja, also wir können uns dort einen ganzen Freitag blockieren, müssen dann aber gleich 6 Folgen aufnehmen.
Genau, da haben wir solche wirklich absolute Killer Aufnahmesessions gemacht, nach denen wir wirklich dann auch regelmäßig sowas von mega tot waren, dass ich dann zuweilen auch mal in den falschen Zug gestiegen bin und nicht nach Hause, sondern nach Zürich gefahren bin, anstatt nach Liestal und es quasi.
Liebe erst Grüße an Martina, falls sie zuhört.
Ja, genau. Ich habe dann noch eine gemeinsame Bekannte getroffen im Zug und erst dann realisiert, dass ich ja eigentlich in die völlig falsche Richtung fahre. Mhm. Das zeugt von der totalen Erschöpfung und Verausgabung, die wir da teilweise mitgenommen haben aus diesen Monster-Sessions. Genau.
Ja, und auf jeden Fall war es dann so, wir mussten eigentlich beide eingestehen, naja, eigentlich so richtig Spaß macht das nicht, wenn wir das so machen. Und das ist eigentlich auch nicht mehr ausgeglaubt, wie wir das mal verstanden haben und was uns daran gereizt hat. Wir haben eigentlich Folge an Folge produziert. Es war auch immer wie weniger interaktiv, weil wir ja natürlich, wenn du 6 Folgen aufnimmst, kannst du ja dann nicht in Folge 7 auf das Bezug nehmen, was Hörerinnen oder Hörer dir bei Folge 2 geschrieben haben. Das Ganze wird dann irgendwann einfach zu einem Produkt, das man abliefern muss, wo man plant, dass Mittwoch für Mittwoch eine Folge erscheinen kann.
Ja, und ich hab natürlich auch dann jeweils, wenn wir so 6, 7 Folgen am Stück aufgenommen haben, die dann in den folgenden 2 Monaten ausgestrahlt wurden, dann habe ich doch nach 2 Monaten bei Rückfragen auch gar nicht mehr gewusst, was ich da alles erzählt habe. Ja, genau. Also da musste ich manchmal meine eigenen Podcasts nochmal hören, um mich daran zu erinnern, weil Leute natürlich sehr genau zuhören und dann auch mich zitieren und sagen, wie hast du das genau gemeint?
Manu, jetzt wirklich ernste Frage, das meine ich jetzt nicht das Witz. Hörst du die Podcast-Folgen nicht, wenn sie rauskommen?
Nein. Ich bin so wie die Schauspieler, die noch nie einen Film geguckt haben, in dem sie selber mitgespielt haben. So, okay, dass, okay. Nein, ja, also ich habe auch schon Folgen nachgehört, aber in aller Regel bringe ich das nicht übers Herz.
Ja. Aber ich finde, du machst es gar nicht so schlecht.
Ja, danke. Ich nehme das gerne mit. Aber eben, du warst bei dem Punkt, dass wir natürlich auch eben die Interaktion gelitten hat, wenn wir quasi Folgen von 2 Monaten in einer Session aufnehmen. Ganz abgesehen, dass es eine Schinderei ist, die man sich eigentlich nicht aufladen sollte.
Genau, und dann nach allem Geheule und sich beklagen und sagen, was alles nicht mehr gut ist, kamen wir dann doch auch zum Punkt, wo wir gesagt haben, ja, aber was wäre das, was uns eigentlich daran Spaß macht und reizt? Und das eine, was uns wirklich reizt, sind ja gerade diese Rückmeldungen, die wir kriegen und diese Interaktion mit Hörerinnen und Hörern, sei das jetzt bei Live-Veranstaltungen, sei das als Sprachnachricht über Instagram, lange Mails, die wir bekommen. Und eigentlich ist das schon etwas, was auch wirklich motiviert, da dran zu bleiben. Aha. Und das andere, was immer auch Spaß gemacht hat, ist so gemeinsam, ja, wie eine Entwicklung zu machen. Also ich würde schon sagen, wir haben uns gegenseitig ziemlich stark beeinflusst bei Glaubensthemen. Ich finde das immer irgendwie etwas blöd zu sagen, man hat voneinander gelernt. Nein, ich finde, man ist so wie gemeinsam eigentlich in einem Thema unterwegs. Ja. Also man hat gemeinsam gelernt, würde ich sagen. Und das ist schon etwas, was mir auch viel bedeutet und was ich sehr schade gefunden hätte, wenn wir das aufgegeben haben. Aber all das hat eigentlich wenig mit dem zu tun, was wir im letzten Jahr gemacht haben, nämlich thematische Planung von ganzen Staffeln mit wirklich halt viel Recherche, die wir auch dann einzeln ja getrieben haben und das vorbereitet haben. Und das ist dann oft zwar ziemlich gelehrt, aber ehrlich gesagt auch ein bisschen bemüht und nicht mehr so lustig und nicht mehr so Podcast, wie es mal war.
Ja. Ja, also man kann das erklärbar ist das natürlich einfach. Wir haben angefangen vor bald 5 Jahren und haben erstmal so die low-hanging fruits abgeerntet und halt über Auferstehung geredet und über Schöpfung und über Glaube und pipapo. Und dann irgendwann haben wir gemerkt, so nach 30 Folgen, übrigens sind wir jetzt bei über 200 Folgen ausgeglaubt. Also irgendwie das ist jetzt die 207. Folge oder so. Also wir haben dann schon nach 30 Folgen gemerkt, ja, jetzt drohen wir uns zu wiederholen und dann mussten neue Ideen her. Also ich fand das auch super spannend, weißt du, die Bücher, die wir lesen konnten und rezensiert und diskutiert haben und so, das fand ich alles super spannend, aber es war nicht nur sehr vorbereitungsintensiv, sondern auch ein bisschen ein Schritt weg von der Idee, miteinander spontan und authentisch über Glaubensfragen und theologische Fragen zu diskutieren. Das war dann, wir haben uns da in Gebiete vorgewagt, wo ich tatsächlich vor der Aufnahme beziehungsweise vor der Vorbereitung für die Aufnahme so gut wie gar nichts drüber wusste. Also Satanismus war das beste Thema oder Beispiel, war auch, also das fand ich zum Beispiel super spannend, da einzutauchen, aber da habe ich mich nie, mein Leben lang, nie ernsthaft mit befasst vorher. da haben wir uns quasi komplett neu eingelesen für diese Aufnahme.
Ja, und ich finde es auch super, wenn es Podcasts gibt, die das tun. Aber wir haben jetzt gerade auch so ein bisschen unter dem Druck, dass wir uns gefragt haben, puh, ist das vielleicht der Ort, wo du auch Zeit sparen kannst, wo du etwas weglassen kannst im ganzen Stress, dann auch gemerkt, ja, das ist zwar alles cool und ist toll, wenn man diese Arbeit macht, aber das ist nicht das, was uns beide jetzt mega reizt an diesem Podcast. Mhm. Und wir haben dann einfach auch gemerkt, es ist jetzt nicht damit getan, dass wir sagen, ja komm, wir machen jetzt einfach eine lange Pause und wenn sich alles wieder beruhigt hat, machen wir weiter, sondern wir wollten wirklich grundsätzlich nochmal darüber nachdenken, wie wir Podcasts machen und für wen wir das machen und mit wem und auch so was die Art und Weise sein soll, dieser Podcast. Und wir haben dann gesagt, komm, wir nehmen wieder viel, viel zeitnah auf, also nicht irgendwie über 6 Folgen am Stück, sondern zum Beispiel, wir nehmen am Montag auf, wenn die Folge am Mittwoch kommt. Und das gibt uns auch die Chance, wirklich über Dinge zu sprechen, die uns im Moment, wo diese Podcast-Folge erscheint, immer noch wichtig sind und präsent sind.
Ja.
Und das bedeutet auch, das Ganze wird weniger planbar. Wir können da nicht sagen, so, jetzt kommt ein halbes Jahr zum Thema XY, sondern es kann dann sein, dass wenn du, Manu, interviewt wirst in der Fernsehshow über Freikirchen, dass dann halt das mal das Thema ist und wenn wir bei der EKS ein Ethik-Positionspapier machen zu einem Thema, dass wir halt dann da drüber sprechen oder wenn wir einen guten Film oder einen Podcast oder sowas gehört haben, dass wir das als Aufhänger nehmen und mal schauen, wo trägt uns dieses Thema eigentlich hin.
Ja, genau. Genau, also eher über das reden, was uns gerade auch vor die Füße fällt oder was uns gerade ins Auge sticht in der laufenden Woche und versuchen das so ein bisschen auch natürlich im Blick auf Glaube und Theologie abzuklopfen. Aber das ist eigentlich, das liegt uns gut, das machen wir sowieso. Also wenn wir uns auch völlig, das ist auch sehr authentisch, weil auch wenn wir uns nicht für Aufnahmen treffen, irgendetwas haben wir immer zu diskutieren und zu bestreiten. Also das stelle ich mir eigentlich sehr natürlich und spannend vor und freue mich auch darauf. Es wird aber eine Pause geben, das wollte ich jetzt doch noch ankündigen. Wir hören nicht auf.
Es gibt eine lange Pause,
Genau, es gibt, also wir müssen ja sagen, wir haben so viele Special-Folgen gemacht, das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Special-Folge in Reihe, dass manche wahrscheinlich schon vergessen haben, dass wir eigentlich mitten in einer Staffel sind, in der wir ein 6-Gänge-Menü servieren wollten mit den grundsätzlichsten Themen des christlichen Glaubens. Und dieses Menü werden wir auch noch beschließen. Also wir setzen da nicht mitten im Hauptgang irgendwie aus. Die Folgen werden wir noch bringen im nächsten Jahr.
Ja, das sind noch 4 Folgen. Und die werden wir bringen, und zwar aller Voraussicht nach im Februar. Also sie sind auch noch nicht aufgenommen. Die werden nach Weihnachten und Neujahr und die dann bringen. Es war auch super, dass wir das gemacht haben mit den Folgen, weil da haben wir eigentlich das auf die Spitze getrieben, was die Entwicklung von Ausgeglaubt war, die wir jetzt noch mal kritisch angeschaut haben. Es wurde am Schluss ja schon fast vorlesungsmäßig, und also auch vielen Dank an Jay von Hossa Talk, der das wirklich kritisch auch zurückgemeldet hat. Wir werden das aber trotzdem noch abschließen, weil wir auch das Feedback erhalten haben von anderen, dass sie das ganz nützlich finden, dass das so konzentriert und kondensiert ist. Wir werden das abschließen, aber das ist nicht die Art und Weise, wie Ausgeglaubt 2025 weitergehen soll. Ausgeglaubt, wie wir es uns vorstellen, das, was wir jetzt gemerkt haben, was uns wichtig ist, das wird dann in der ersten Maiwoche erst wieder starten. Also es heißt eigentlich ab jetzt 5 Monate Pause, wenn man so will. Und wir werden dort unserem alten Grundsatz getreu, less noise, more conversation, wirklich wieder mehr miteinander sprechen und auch hoffentlich mehr im Austausch sein, wieder mit euch, die uns zuhören und die sich melden und vielleicht dann auch immer wieder in der nächsten Folge auf Dinge Bezug nehmen können, die uns erreicht haben in der Zwischenzeit.
Ja, genau, genau. Und wir hoffen natürlich, dass ihr uns auch treu bleibt und das Podcast-Abo jetzt nicht beendet, nur weil eine Zeit lang kein Content mehr kommt. Wie gesagt, also Ende Januar, Februar werden wir die Staffel zum Glaubenskurs noch abschließen und dann Anfang Mai voraussichtlich mit diesem neuen, ja, es ist nicht ein neues Konzept, es ist einfach ein Anlauf, das nochmal zu fokussieren und ernst zu nehmen, was uns von Anfang an wichtig war bei Ausgeglaubt. Und wir hoffen, dass ihr und viele andere, die das noch gar nicht kennen, dann mit am Start seid.
Ja, und es würde uns natürlich auch interessieren, ob ihr das grundsätzlich gut findet oder ob ihr sagt, ah, diese faulen Säcke, jetzt wollen die nicht mal mehr lesen, sondern nur noch brabbeln. Es gibt doch schon genug Talk-Formate. Also wir wollen auch nicht nur jetzt ein Talk-Format werden, aber wir wollen es auch nicht mehr zu einer fast uni-akademischen Veranstaltung machen, was wir hier tun. Und bitte schreibt uns doch auch in die Kommentare, ob ihr das sinnvoll findet, ob ihr euch drauf freut. Vielleicht kann man ja sogar eine kleine Umfrage organisieren. Ich glaube, das sollte eigentlich gehen, mindestens bei Spotify unten drunter, wo ihr Daumen hoch oder runter machen könnt. Das würde uns auf jeden Fall Wunder nehmen. Das ist jetzt einfach unsere Einschätzung gewesen von euren Rückmeldungen und dem, was uns beiden halt Spaß macht und was uns ja bei der Stange hält, das weiterzumachen.
Ja, genau, genau. Ja,
magst du jetzt kurz vor Weihnachten, sollten wir vielleicht auch noch so an den Punkt kommen, dass du ein bisschen erzählst, ja, beam dich mal 3 Tage weiter. Also du hast den ganzen Stress jetzt hinter dir. Jetzt ist der heilige Abend. Was ist, Manu, am heiligen Abend ganz wichtig? Wie feierst du Weihnachten?
Also habe ich gedacht,
worauf könntest du nicht verzichten dabei?
Ich habe gedacht, was ist, Manu? Ich habe gedacht, du meinst ist mit 2 S. Und habe jetzt schon den...
Ich wusste schon, dass das für dich wichtig ist.
Den Braten vor Augen gehabt. Ja, wir... Diese Dinge entwickeln sich ja immer ein bisschen, finde ich. Also es gibt natürlich Weihnachtstraditionen, aber wir haben mit vielen Traditionen, ohne die ich mir Weihnachten gar nicht vorstellen konnte, haben wir gebrochen in den letzten Jahren, teilweise auch ein bisschen notgedrungen. Also zum Beispiel hat bei uns seit Jahren und Jahrzehnten zum Weihnachtsfest ein Fondue Chinoise gehört. Das ist für diejenigen, die das nicht kennen. Das ist nämlich, glaube ich, nur in Teilen der Schweiz und in kleinen Teilen Deutschlands einigermaßen verbreitet als Weihnachtsessen. Bei uns war das absolut non-negotiable. Das sind so dünne Fleischstreifen, die man in eine Brühe, in eine Bouillon hält an einer Gabel und dann mit Brot und ganz vielen so Sößchen, Currysoße und Pfeffersoße und so weiter, dann isst man das dann. Da gibt's dann Hähnchenfleisch und Schweinefleisch und Rindfleisch und so weiter. Und das hat bei uns absolut unangefochten zum Weihnachtsfest gehört. Und da haben wir jetzt die letzten Jahre haben wir damit aufgehört, einfach weil das zu kompliziert wurde. Das haben wir dann bei meinen Eltern jeweils gegessen und das wurde zu kompliziert zu organisieren. Und da haben wir es ein bisschen
einfacher gemacht. Also wegen den Soßen oder warum?
Ja, wegen den Soßen, genau. Nein, also es gab 2 Gründe. Das eine war, es war immer ein verdammtes Theater am Tisch, weil wir hatten dann noch Kinder, also unsere Kinder natürlich, die waren vor ein paar Jahren auch noch kleiner und die Kinder meiner Schwester und dann hat man ständig die Gabeln vertauscht und die Fleischklößchen abgeworfen und überhaupt und es war immer, die Eltern mussten zuerst ihre Kinder füttern und das war sehr aufwendig, man hat selber noch nichts gegessen und das andere war natürlich, dass für meine Eltern, auch für meine Mutter, die dann eigentlich sich ganz alleine um die Dinge kümmern musste, weil mein Vater eben gesundheitlich angeschlagen war, für sie war das dann irgendwann auch ein bisschen zu viel, dass die ganze große Familie, quasi alle 3 Kinder und 2 Familien bei sich zu beherbergen für dieses Essen. Und dann haben wir so ein bisschen umgestellt. Aber eben, das hat schon fix dazugehört. Bei euch?
Und Gottesdienstbesuch, ja, Weihnachten, wie ist das so, Manu?
Ja, also bis vor 5 Jahren habe ich als Pastor wir haben ja Weihnachten hart gefeiert als Kirche. Das war ja das Ereignis im Jahr. Und da haben wir 4, 5, 6 Gottesdienste gemacht, in Serie jeweils. Da war ich nachher völlig geplättet. Und jetzt seit 5 Jahren gehen wir dann jeweils, wenn es sich anbietet, gehen wir am 24. in einen Heiligabend-Gottesdienst. Das ist eigentlich ganz schön. Und dann essen wir nachher als kleine Familie, also ich, meine Frau und die beiden Kinder, essen zusammen. Und so mit der Großfamilie geht's dann erst am 26. weiter. Ja. Aber so eine, ja, also Gottesdienst, bist du regelmäßig im Gottesdienst an Weihnachten?
Selbstverständlich, selbstverständlich.
Ja.
Nein, aber tatsächlich, das ist wirklich wahr. Bei mir ist es so, dass ich immer, seit ich lebe und ohne Ausnahme, Heiligabend in Lausen bei meinen Eltern feiere. Das war früher so, dass es dort immer diesen Abendgottesdienst gab. Also ja. Ich glaube, vielleicht verkläre ich das jetzt irgendwie in meiner kindlichen Erinnerung, aber ich glaube tatsächlich, der ist erst irgendwie abends um 10 oder noch später losgegangen. Ja. Also wirklich so nach der ganzen Feier ist man in diesen Gottesdienst. Da hat dann der Kirchenchor gesungen und es war eine Riesentanne in der Kirche mit ganz vielen Kerzen und 2 Menschen, die den Wachposten hatten, Brände zu verhindern,
weißt du,
mit
so
langen Stöcken, mit Schwämmen und so. Also es war immer ein Spektakel. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen anders geworden. Das findet nicht mehr spät abends statt, sondern schon am späteren Nachmittag und ist quasi so wie der Anfang von allem. Also quasi bevor du zusammen isst und Geschenke auspackst und singst und etc.
Ja, ja.
Steht dieser Gottesdienst und der ist jetzt auch ganz anders gestaltet und so. Ich merke so, mir ist das eigentlich völlig egal. Ich muss einfach an Heiligabend die Nikolauskirche in Lausen sehen. Da kommt die ganze Kindheit hoch. Das hat für mich ganz viel mit Familie zu tun. Und ja, deswegen bin ich tatsächlich immer dort, ja.
Ach, das ist ja schön. Also das finde ich eigentlich auch ganz, ganz rührend. Und es sind ja auch Traditionen, die man nach Möglichkeit aufrechterhalten sollte, wenn man damit so viel verbindet.
Ja. Dann kommt ja schon der nächste große Feiertag am 26. Dezember. Weiß nicht, wie feiert ihr den?
Ja, eben bei uns sind eigentlich die eigentliche Weihnachtsfeier in der größeren Familie mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, das ist eigentlich fast immer am 26. Also da gehen wir
ihr feiert am 26. noch Weihnachten?
Ja.
Aber du weißt, was am 26. eigentlich gefeiert wird. Ja,
das ist doch Stephanustag oder sowas.
Ja,
oder?
Genau, Manu, das ist der Stephanstag.
Ja, aber...
Der Stephanstag.
Was feiert man da am Stephanstag sonst? Also
man schenkt zum Beispiel Menschen, die Stefan heißen, zum Namenstag.
Ach so!
Ja. Ja. Hast du bis jetzt noch nicht gemacht?
Nein.
Könntet ihr vielleicht erwägen, aufzunehmen in eure Tradition?
Ja, gut.
Nein,
du weißt ja, ich
habe auch bei uns kein Feiertag, den wir wirklich feiern. Aber es ist schon so, dass ich wahrscheinlich das einzige Familienmitglied bin, dem tatsächlich zum Namenstag gratuliert wird. Aber es hat weniger damit zu tun, dass das für uns ein wichtiger Tag ist, sondern mehr mit meiner Penetranz, diesen Tag immer in Erinnerung zu
machen. Genau. Leute, es ist mein Namenstag. Ja gut, als Manuel könnte ich eigentlich Weihnachten selbst für mich in Anspruch nehmen. Das wäre frech, wenn ich
ja, oder Karfreitag oder so
auf den Immanuel berufen würde. Ja. Nein, das würde zu Weihnachten, naja, aber
nein, das würde natürlich sehr gut passen, das stimmt. Immanuel, Gott mit uns, oder?
Ja, genau.
Ja. Ja, du, aber Manu, jetzt trotzdem nochmal ernst, jetzt an Weihnachten. Du hast auch Kinder, ihr trefft euch als Familie. Erzählt ihr da noch die Weihnachtsgeschichte oder sagt man, nein, das setzen wir als bekannt voraus, kann jeder im Selbststudium zu Hause erledigen?
Also in unserer kleinen Familie, da... Ja, doch, ich habe auch schon die Weihnachtsgeschichte gelesen. Also mindestens einmal entweder in der Kleinfamilie oder bei der größeren Feier mit meinen Eltern und Geschwistern, mindestens einmal lese ich die Weihnachtsgeschichte vor, nach Lukas oder Matthäus, aber auf jeden Fall muss da was her. Biblisch auch, das finde ich auch noch toll irgendwie. Und das ist ja dann auch nicht eine, also dieses Kapitel kann man ja auch noch über sich ergehen lassen, wenn man damit jetzt nicht allzu viel anfangen kann. Also das haben wir unseren Kindern tatsächlich auch immer schon zugemutet. Und ich finde das auch noch toll, so richtig Weihnachtsgeschichten. Ich versuche jedes Jahr irgendetwas Besinnliches zu finden, weißt du, so ein Text, der so eine anrührende Geschichte, welche die Idee von Weihnachten zum Ausdruck bringt. Das gelingt mir manchmal besser und manchmal schlechter. Ich musste das auch schon auf der Hinfahrt aus dem Internet ziehen. Das ist dann eher super.
Also kleiner Tipp, falls du noch nichts hast für dieses Jahr. Es gibt von Rolf Probala dieses Büchlein beim TVZ mit kurzen, wirklich unterhaltsamen kleinen Weihnachtsgeschichten. Ich selbst merke jetzt bei mir, dass ich, nachdem ich das wahrscheinlich etwa 10-12 Jahre nicht mehr gemacht habe, also die Weihnachtsgeschichte zu lesen oder vorgelesen zu bekommen, dass irgend so ein konservatives Element in mir hochkocht, dass ich denke, nein, also das müsste schon sein.
Ja.
Das müsste man schon machen. Und das Witzige war, ich hatte das schon dieses Jahr bei Ostern, dass ich dachte, eigentlich muss man doch, also wenigstens da müsste man doch noch diese Geschichte erzählen.
Ja,
ich weiß noch nicht, ob ich es dann wirklich mache.
Also ich kann mir auch vorstellen, dass solche Überlieferungen auch irgendwo in postkirchlichen Zeiten wieder eine neue Faszination gewinnen, eben weil man sie nicht unbedingt selbstverständlich mitführt und denkt, ach, jetzt kommt diese Leier wieder, jetzt wird diese Platte wieder aufgelegt. Also ich habe dir das ja auch schon erzählt, unsere Tochter, wir haben unsere Kinder eigentlich nicht wahnsinnig proaktiv religiös christlich sozialisiert, also es gab bei uns keinerlei Zwang, noch nicht einmal die ausdrückliche Ermutigung, regelmäßig die Bibel zu lesen und so weiter. Und unsere Tochter hat diese Geschichten dann im Religionsunterricht kennengelernt und war total fasziniert, also Abraham und Mose und so. Und die ist nach Hause gekommen und ist übersprudelt.
Das war doch diese Geschichte mit nicht spoilern, oder?
Ja, genau. Ja, genau. Es ist geil. Die Geschichte, wo sie wo sie erzählt hat, sie hätten jetzt die Mose-Geschichte in der Schule durchgenommen. Und ich dann so, ja, wo seid ihr denn? Ja, der Mose ist jetzt am Roten Meer, am Strand mit dem Volk Israel und so. Und er steht jetzt vor dem Meer und hinter ihm kommen die ägyptischen Soldaten. Und dann habe ich gesagt, ja, hat er das Meer schon geteilt? Und sie war völlig, völlig frustriert. Wieso erzählst du mir das jetzt? Hast du die Geschichte gespoilert?
Ja. Ja, das protestantische Elternhaus und die Bildung ist auch nicht mehr, was es mal war. Gell?
Ja, genau. Das protestantische.
Und das ist jetzt keine Kritik an deiner Tochter, gell? Sondern
Nein. Nein, im Gegenteil. Ja. Du, sie hat jetzt richtig, wie soll ich sagen, Lunte gerochen und angefangen, Bibel zu lesen und hat sogar eine App runtergeladen, die mit einem Bibelleseplan versehen ist und hat jetzt das Ziel, in einem Jahr durch die ganze Bibel zu lesen. Das ist also viel, weißt du, die liest dann 3 Kapitel pro Tag oder so, das ist richtig viel. Also ich habe das als Jugendlicher mehrere Jahre in Serie gemacht, aber da bist du also konstant am Bibellesen, da musst du richtig dranbleiben. Das hat sie völlig Eigeninitiativ, hat sie das jetzt begonnen und findet das super spannend. Von daher kann ich mir schon denken, dass diese alten Geschichten nochmal irgendwie mit frischen Ohren wahrgenommen werden, wenn sie eben nicht mehr so selbstverständlich im Subkutan quasi mitgeführt werden.
Ja, und vielleicht ist bei mir aber auch mehr so die Sehnsucht, einfach auch eine Tradition zu haben.
Ja.
Also etwas, wo man sagen kann, weißt du noch, wie nervig, dass der Papa immer diese Geschichte vorlesen musste, quasi. Das fände ich eigentlich ganz schön.
Ja, und irgendwann kommt dann eben dann die Zeit bei deinen Kindern, wo sie sich dann wünschen, dass der Papa diese Geschichte wieder vorliest, weil sie sich dann erinnern, an frühere Weihnachtsfeiern. Also das ist, genau, ist sehr gut möglich, ja.
Das ist sowieso krass. Bei Ostern habe ich das überhaupt nicht, aber bei Weihnachten ist es schon so, das ist irgendwie ein Fest, das bei mir total in die Kindheit gehört. Also weißt du, alles, ja, was mit Kindheit verbunden ist, hat bei mir einen wahnsinnigen Wert an Weihnachten.
Ja, ja, da, also ich kann das, obwohl wir ja viel umgezogen sind und ich jetzt nicht das nicht mit einem Ort oder so so sehr verbinde, ich kann das gut nachvollziehen. Bei mir ist Weihnachten auch sehr nostalgisch aufgeladen, sehr familiär besetzt. Was ich sagen muss, was mir an Weihnachten jetzt nicht, weißt du, der Gedanke der Menschwerdung, den man ja an Weihnachten feiert, der Sohn Gottes wird Mensch, wird einer von uns, kommt in den Staub der Erde und so weiter. Dieser Gedanke, das ist für mich theologisch ja enorm wichtig. Aber Weihnachten ist jetzt nicht unbedingt die Zeit, in der ich mich daran in besonderer Weise erinnere, witzigerweise. Also es ist jetzt nicht so an Ostern, eher noch, dass ich dann in einem Ostergottesdienst, ja, oder dass ich irgendwie versuche, mich zu erinnern, da ist einer gestorben und nach dem Zeugnis des Neuen Testaments auch wieder auferstanden und so. Da versuche ich mich so an den, weißt du, an den theologischen Gehalt ein bisschen zu erinnern wenigstens. Und an Weihnachten ist das eher nicht so der Fall.
Ja. Ja. Ja, ich merke auch, Weihnachten ist bei mir eher etwas, wo ich jetzt sagen würde, da habe ich so eine sehr volkstümliche Frömmigkeit dazu.
Ja, genau.
Also ich liebe auch diese ganzen Weihnachtslieder. Ich meine, also wenn wir jetzt ehrlich sind, wenn wir jetzt den Text, wir haben ja mal eine ganze Staffel gemacht über die großen Songs und Lieder und das christliche Liedgut. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Text nimmt von Stille Nacht, das ist jetzt nicht absolut großartig, aber wir haben genau über dieses Lied ja da gesprochen. Das ist einfach so was Erhebendes und Erbauliches. Da ist so ein Moment, wo ich auch spüre, da schaltet mein Gehirn aus, da gebe ich mich einfach der Sentimentalität hin. Und das darf ja auch sein, finde ich. Also auch als Protestant darf man mal Kerzen anzünden und sentimental sein. Schön gibt's Weihnachten, oder?
Ja, genau. Genau, also finde ich auch, oder vielleicht gerade als Protestant mit dieser Neigung, den Glauben allzu verkopft zu verstehen und allzu rational an das Phänomen Religion heranzutreten, gerade mit dieser Prägung ist es, glaube ich, ganz wohltuend, wenn man merkt, es gibt auch irgendwie Dinge, die haben zu tun mit Gefühl, mit Wärme, mit Symbolen, mit Bildern und so weiter. Und man kann die gar nicht restlos versprachlichen oder rational einsichtig machen, aber irgendwie gehören sie dann doch irgendwo zum, wie haben das andere so schön gesagt, zum Glutkern von Religion oder von Christentum.
Ja. Oh, das wäre mal was du vorlesen könntest oder mindestens ein Teil daraus. Weil ich merke ja immer, wenn du dann wirklich was liest von ihm, bist du ganz begeistert, aber du hast noch so eine leichte kleine Aversion gegen ihn. Ich spreche natürlich von Schleiermacher.
Ach so.
Und da gibt's ja die Weihnachtsfeier und das könntest du dir mal geben. Das ist wirklich schönste Romantik. Also wenn du schon leicht beschwipst bist und die Kerzen schöner nie flammten und du so ein bisschen mit einem Tränchen im Auge dann da drin liest, das wird dich kriegen, da bin ich ganz sicher.
Ach schön. Ja, das hat jemand gepostet, ich glaube Reinhard Marwick oder so. Jemand auf Facebook hat das vor kurzem als Leseempfehlung mitgegeben, diese Weihnachtsrede von Schleiermacher oder
Aber die Weihnachtsfeier, habe ich gemeint.
Heißt genau. Und da habe ich gedacht, vielleicht müsste ich da mal reinschauen, ja.
Ja. Ich glaube, das kriegt dich. An Weihnachten also so kriegt dich das.
Nach zwei Tassen Glühwein, denkst du, kann man sich das geben? So, das
ja, unbedingt, unbedingt. Oder sogar zwischen den Tassen.
Sehr gut.
Jo, hey Manu, hast du noch Lust, 5 Minuten über was Kleines Kirchenpolitisches zu sprechen? Oder wollen wir einfach mit frohe Weihnachten und O du Fröhliche abschließen?
Ja, jetzt hast du schon angeteasert.
Jetzt habe ich schon kaputt gemacht.
Ja, jetzt müssen wir das schon bringen, aber ich weiß noch nicht mal, was du meinst.
Also ich habe letzte Woche im Reformiert Also ich habe es auf Social Media gesehen, habe ich einen Artikel gesehen, weiß nicht, ob du das auch schon gelesen hast. Ich versuche es mal ganz kurz und hoffentlich inhaltlich richtig zusammenzufassen. Also im Ausbildungskonkordat, also der ganzen Deutschschweizer Kirche, abgesehen von Bern, Jura, Solothurn, gibt es jetzt die Idee, dass man angesichts des Pfarrmangels, der besteht, Akademikerinnen und Akademiker ab 55 innerhalb von kurzer Zeit fit macht, jetzt nicht als Pfarrperson, das ausdrücklich nicht, das ist kein nächster Quereinsteiger-Ding, aber quasi in der Rolle als Ersatz für eine Pfarrperson arbeiten zu können in der Kirche. Und die Idee ist, nach 10 Jahren haben wir vielleicht diesen Personalmangel nicht mehr, also weil es ja auch Mitgliederrückgang gibt etc. Und weil weil wir weniger Mitglieder haben werden dann. Und dann sind die 55-Jährigen plus, sind ja dann auch im Pensionsalter, oder? Also nicht, dass man da jetzt quasi einfach sagt, ja, mit 55 hat man die Reife, sondern dass man sagt, ja, berufsbiografisch wäre das nochmal interessant. Und die sollen dann etwa 80% vom Pfarrlohn verdienen und da auch gut begleitet und gecoacht werden, aber dann wirklich solche Aufgaben wahrnehmen.
Ja, ich habe das mitgekriegt. Thomas Schaufelberger, der in der Zürcher Kirche arbeitet in der Kirchenentwicklung, er hat das auch gepostet heute und ich habe tatsächlich eine Anfrage gekriegt von Felix Reich von Reformiert, darüber auch in einem Podcast nächstes Jahr zu sprechen, weil das ist schon, wir haben das cool. Notfallplan B. Plan P. Notfallplan P. Wofür steht das P denn eigentlich? Weiß ich gar nicht.
Protestanten? Nein, ich weiß es nicht. Vielleicht Notfallplan Pfarrerin, Pfarrer oder so.
Ja, möglicherweise.
Ja, ich bin ein bisschen ambivalent. Also grundsätzlich mal finde ich es super geil, oder? Also, dass man sagt, hey, komm, wir öffnen das Ganze mal und wir finden da eine pragmatische Lösung. Ich war mega erstaunt, wie schnell das alles kommt. Also, konntest du erst fast nicht glauben, dass das so schnell spruchreif wird. Was ich dann schon besonders fand, und das hätte mich jetzt immer Wunder genommen, weil du vorher über diese verkopften Protestanten gesprochen hast, ist, dass dieses ganz wichtige Kriterium des Akademikers, der Akademikerin, dann doch bestehen bleibt. Also es muss nicht mehr Theologie sein, aber es müssen Akademikerinnen und Akademiker sein. Und da habe ich gedacht, vielleicht gehört das wirklich ganz stark zu dieser reformierten protestantischen DNA, dass wir einfach sagen, naja, also die Leute, die diesen Job ausführen, die müssen schon was studiert haben.
Ja. Das ist ein interessanter Aspekt, den habe ich noch gar nicht, da habe ich mich noch gar nicht rein vertieft, das habe ich gar noch nicht gecheckt, dass das an eine akademische Ausbildung oder einen akademischen Abschluss gebunden ist. Das hätte ich jetzt eigentlich begrüßt, wenn man auch das getraut hätte aufzuweichen, weil ich der Überzeugung bin, die besten Kirchenverantwortlichen und wie sagt man dem jetzt, Ersatzpfarrpersonen sind ganz sicher nicht notwendigerweise akademisch gebildete Leute. Also da hätte ich mir jetzt sogar gewünscht, dass man da noch ein bisschen weitergegangen wäre. Ich finde das insgesamt absolut begrüßenswert und zwar, weil ich auch glaube, dass solche Lösungen in der Zukunft, in der weiteren Zukunft kirchlich eigentlich zum Standardmodell werden, weil die Kirche der Zukunft sich sehr wahrscheinlich diese gut bezahlten 100%igen Pfarrstellen auch gar nicht mehr wird leisten können. Also ich meine jetzt nicht die nächsten 5 oder 10 Jahre vielleicht, aber wenn man ein bisschen weiter denkt, dann deutet doch vieles darauf hin, dass man die Verantwortlichkeiten, die in der Kirche anfallen, auf verschiedene Schultern noch stärker verteilt und dass es immer mehr Bedarf bestehen wird nach Leuten, die vielleicht 30% oder 40% Verantwortung übernehmen in der Kirche, die begabt sind in der Kommunikation und Predigten übernehmen und so, aber daneben noch einen anderen Job haben, mit dem sie ihr Brot verdienen. Also ich habe
das Gefühl, genau das ist das, was mich so interessiert dran, wie sich das entwickeln wird in Zukunft. Also eben, ich bin auch Fan davon, das jetzt so auszuprobieren. Was mich sehr wunder nimmt, ist, wird man daran festhalten, dass es noch sowas gibt, weißt du, wie die Stelle der Pfarrerin, des Pfarrers, die vielleicht öffnet für andere Profile, das wäre ja der eine Weg. Gleichzeitig gibt es ja auch starke Bewegungen, dass man diese ganze Aufgabenvielfalt, die Pfarrpersonen im Moment haben, auch auf mehrere Schultern verteilt.
Das ist
ja auch noch eine Entwicklung, die auch interessant sein könnte. Ich habe zwei Fragen an dich. Du kommst ja schon bald in Frage für dieses Modell. Bist noch nicht ganz 55, aber auch nicht mehr weit davon weg. Ziehst du in Erwägung, sowas zu tun? Und die zweite Frage ist, wie ist das eigentlich so mit dem Ausbildungshintergrund auf der Seite der Freikirchen, die du kennst? Haben die auch so einen akademischen Zugang oder sagen die, das ist eigentlich Wurscht, Hauptsache Berufung?
Also das ist natürlich, also ich fange mit der Frage an, das ist einer der kennzeichnenden Unterschiede vieler freikirchlichen Seminare und Hochschulen oder pietistisch-evangelikalen Seminaren und Hochschulen zur Universität, dass eigentlich an den meisten Orten oder an vielen Orten eben auf das Abitur oder die Matur in der Schweiz als Zulassungsbedingung verzichtet wird, dass auch Menschen aus zum Beispiel handwerklichen Berufen oder einfach Berufen, die keinen Abiturabschluss voraussetzen, dass auch solche Leute für ein Studium in Frage kommen. Und jetzt an dem Ort, an dem ich mein erstes Theologiestudium gemacht habe, die sogenannte Pilgermission St. Krishona, das ist quasi schon im Namen drin, dass es sich um eine Ausbildung für Pilger handelte, für Leute, das war eine explizite Laienausbildung, die eben gerade dazu da war, Leute, die in Berufen verhaftet waren und etwas anderes tun wollten, diese Leute auszubilden und ihnen eine einigermaßen solide Grundausbildung in Theologie und vor allem auch in Pastoraltheologie zu geben. Und das gehört bis heute zum Programm, dass man sagt, das ist der unique selling point solcher Ausbildungen, dass es eben keine akademisch exklusive Geschichte ist.
Manuel, nur ganz kurz, das ist wirklich eine ernst gemeinte Frage. Geht es denn bei Krishona drum, dass ich sage, ich bilde dort Leute aus, die dann eine Gemeindeleitung übernehmen, aber diesen akademischen Hintergrund nicht brauchen? Oder ist es so gedacht, dass man sagt, naja, vielleicht arbeitest du in der Pharma oder bei der Bank oder als Bäcker, aber wir machen dich hier sprachfähig und geben dir ein theologisches Fundament, damit du in diesem Kontext, wo du bist, quasi über Glauben sprechen kannst?
Also ich glaube, inzwischen ist es das Erste, dass man die Leute wirklich für fit machen will, für Gemeindeleitungsverantwortung, für Aufgaben als Pastoren, Pastorinnen, JugendarbeiterInnen und so weiter. Früher historisch, glaube ich, war eher das Zweite der Fall, dass man die Leute ausgebildet hat ganz am Anfang auch eher in einer Schnellbleiche, um Aufgaben in der Gemeinde wahrnehmen zu können, aber daneben noch den eigenen Beruf auszuüben. Also ich glaube, historisch war es früher sogar hat es eher so angefangen, und inzwischen sind das ja 4-5-jährige Ausbildungen, in denen man sich fit macht für die Gemeinde, aber es ist dann nicht wie beim Theologiestudium, wo man dann auch ein Doktorat dranhängen könnte und sagen könnte, ich gehe ganz in die Wissenschaft oder so, sondern es sind auch Ausbildungen, die sehr stark auf die Praxis fokussiert sind. Man macht noch in den meisten theologischen Seminaren werden die Sprachen noch gemacht, mindestens das Griechische, beim Hebräischen werden oft Abstriche gemacht. Auf Krishona zwar nicht, da werden beide Sprachen gelehrt, aber ja, es ist halt stärker der Bezug auf die kirchliche Praxis. Und ich glaube, das wäre ja jetzt bei diesem Plan P auch der Fall, dass man Leute auf zweitem Bildungsweg oder im fortgeschrittenem Alter, dass man Leute fit macht, in der
Wenn
Gemeinde
ich es recht verstanden habe, geht es da aber gerade nicht darum, dass man eine Ausbildung macht, glaube ich.
Ja.
Das ist wie so eine Weiterbildung, also wirklich ziemlich kurz und knackig. Ja, und jetzt in den Freikirchen, die du kennst, ist das so quasi der Standard? Also man hat Krishona gemacht oder gibt es da anderes? Gibt es eine Voraussetzung? Und was mich auch interessieren würde, gibt es sowas wie ein Vikariat, was man machen muss? Also macht man quasi, also Vikariat für alle, die es nicht kennen, das ist eine einjährige oder je nach Kirche ein bisschen mehr als einjährige Ausbildung, die viel Praxiserfahrung mit sich bringt. Man arbeitet da mit einer Pfarrperson in einer Kirchgemeinde mit und reflektiert das dann auch und hat Austausch darüber, wird auch geprüft in verschiedenen kirchlichen Handlungsfeldern. Gibt sowas auch?
Ja, ja. Also das gibt's, glaube ich, in den Ausbildungsstätten, die ich kenne, gibt's das in der einen oder anderen Form überall. Also dass man ein Praktikum macht. Ich habe das auch gemacht, ein einjähriges Gemeindepraktikum, so als quasi Lehrling. Ich bin da zwar ziemlich ins kalte Wasser gesprungen, weil ich eine eigene Gemeinde übernommen habe und eigentlich fast jede Woche gepredigt habe in meinem Gemeindepraktikum. Also das war eher eine Feuertaufe. Aber das, ja, ja, das gibt's auf jeden Fall. Also das ist da eigentlich ziemlich äquivalent.
Und jetzt zur zweiten Frage. Ziehst du das in Erwägung, das selbst jetzt auch zu machen?
Das ist jetzt eine sehr persönliche Frage. Also ich habe mir das natürlich auch schon überlegt und ich habe auch schon Abklärungen getroffen, inwiefern ich überhaupt zugelassen wäre für ein Pfarramt. Und diese ganze Geschichte, die jetzt hier läuft, die würde ja natürlich nochmal andere Türen öffnen. Aber ich, ehrlich gesagt, das dieser Plan P, also wenn schon, dann würde ich schon würde ich schon in ein volles Pfarramt gehen wollen. Also als promovierter Theologe würde ich mich jetzt nicht unbedingt als Kandidaten sehen für diese Geschichte, die Sie da aufgesetzt haben. Aber ja.
Ja, wir könnten ja mal verhandeln mit Ihnen und quasi sagen, na ja, also wenn man Theologie studiert hat, aber man hat das kirchliche Vikariat nicht, vielleicht kriegen wir dann 90%.
ja, also unter 100 mache ich es nicht. Also nee, ich habe ja 17 Jahre eine Kirche geleitet mit vielen Mitarbeitenden und Freiwilligen und so weiter. Also ich glaube, ich würde eigentlich schon mitbringen, was für dieses Amt erforderlich wäre. Die Frage ist, ob das jetzt dran ist. Also im Moment fühle ich mich eben bei RefLab noch sehr wohl und freue mich auch auf unsere neuen Pläne mit Ausgeglaubt. Also die würde ich jetzt durch einen Gemeindegottesdienst, Alltag und so weiter nicht gerade schon wieder gefährden.
Also ich würde auch mit dir als Notfallplan P weiter aufnehmen und hätte meine Freude dran. Manu, es war schön, mit dir zu sprechen. Ich wünsche dir und deiner Familie jetzt ganz, ganz frohe Weihnachten, auch holsame Tage bis zum neuen Jahr und hoffentlich ein bisschen darüber hinaus. Und dann bin ich ja einer deiner ersten Termine im Februar, ja, wenn es darum geht, noch unsere Altlasten, die hoffentlich dann nicht mehr belastend, sondern fröhlich sind, abzutragen und diese 4 Folgen für 6-Gänge-Menü, die noch fehlen, aufzunehmen.
Ja.
Also wunderbare, gute Zeit euch. Und ja, auf Schweizerdeutsch würde man sagen, pürt euch Gott.
Hey. Gleichfalls, Stefan, gleichfalls. Alles Gute, macht's gut. Und ihr euch, ihr lieben HörerInnen, auch euch eine ganz wunderbare Weihnachtszeit. Und bis im neuen Jahr. Tschüss.
Tschüss. RefLab.